Guten Morgen zusammen. Normalerweise bin ich vorsichtig mit Witzen zu biblischen Geschichten. Aber der ist mir kurz nach Ostern begegnet und den mag ich doch sehr. Josef von Arimathea berichtet seiner Frau: Schatz, da war dieser Mann, der wurde gekreuzigt. Und weil er mir so leid tat, habe ich ihm unser Grab überlassen. Darauf seine Frau: Unser Familiengrab? Bist du verrückt geworden? Antwortet Josef: Es ist ja nur fürs Wochenende. Warum mag ich den? Da hat einer ganz genau hingehört. Und er hat es in seinem Leben umgesetzt. Und das wünsche ich uns heute für diese Predigt. Der Witz hat gar nichts mit der Predigt zu tun. Weihnachten, jetzt probieren wir das ja auch gleich noch. Ja, wunderbar. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Welchen von diesen christlichen Feiertagen kannst du persönlich inhaltlich am wenigsten füllen? Am kommenden Donnerstag feiern wir wieder ein. Und jetzt würde es mich gerade schon interessieren, wer den innerlich auch ausgewählt hat. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, da würden wir von Gott auf verschiedene Weise beschenkt. Bei der Himmelfahrt mussten die Jünger Jesus in den Himmel abgeben und blieben allein zurück. Warum feiern wir dies? Und wenn schon Christen sich schwer tun, dieses Ereignis geistlich einzuordnen, was erwarten wir von der säkularen Gesellschaft, die diesen Feiertag ja fast nur noch Vatertag nennt? Jedoch zumindest wir Christen sollten uns die Mühe machen, zu fragen, wozu diese Himmelfahrt? Hat dieses Ereignis eine tiefe Bedeutung für uns? Und so erste Antworten, die da einem vielleicht in den Sinn kommen oder die man so hört: Irgendwie muss Jesus ja sein Leben hier auf der Erde beschließen und den zusätzlichen Feiertag nehmen wir doch gern. Interessanterweise, da haben wir nur einen, bei all den anderen Festen gibt es ja immer zwei. Oder aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, heißt es im Glaubensbekenntnis. Himmelfahrt nur deswegen, damit er nun ausruhen und als Richter wiederkommen kann? Oder, das heißt als Antwort, er musste dem Heiligen Geist Platz machen, der dann ja, anders als Jesus, überall gleichzeitig auf der Erde sein kann. Das heißt, die Dreieinigkeit kommt sich in die Quere? Ich überspitze ja natürlich. Und alle drei Erklärungsversuche enthalten natürlich auch Wahrheit. Mit der Himmelfahrt hat Jesus einen Schlusspunkt seines irdischen Lebens gesetzt. Und Jesus wird als Richter am Ende dieser Erdenzeit wiederkommen. Und Jesus sagte selbst, der Heilige Geist wird kommen, um euch dann an alles zu erinnern, was ich gesagt habe. Und doch greifen diese Erklärungen zu kurz. Die Himmelfahrt von Jesus trägt in sich eine Bedeutung, die genauso zu seiner Ehre und zu unserem Heil beiträgt, wie Geburt, Kreuzigung und Auferstehung. Und uns fehlt ein riesiges, entscheidendes Puzzleteil von Jesu Werk für uns, wenn wir die Himmelfahrt nur als seltsamer Abschied Jesu von seinen Jüngern abtun. Und deswegen nehmen wir dieses Puzzleteil heute genauer unter die Lupe. Bei den folgenden Ausführungen stütze ich mich in großen Teilen auf eine Predigt von John Piper. Wer diese im englischen Original hören will, kann im Anschluss gern auf mich zukommen und kriegt von mir dann den Link. Lesen wir zuerst einmal, was Lukas berichtet in Kapitel 24, Abvers 50. Jesus führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Gleich im ersten Kapitel seiner Apostelgeschichte schreibt Lukas noch einmal über dieses Ereignis. Und als Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Zeitlich befinden wir uns 40 Tage nach der Auferstehung. Das wird in Apostelgeschichte 1, Vers 3 ausdrücklich erwähnt. Örtlich befinden wir uns in Bethanien, das ungefähr 2 Kilometer entfernt von Jerusalem liegt. In der Apostelgeschichte benennt Lukas den Ort genauer. Jesus und seine Nachfolger und Nachfolgerinnen befinden sich auf dem Ölberg. Dort haben sie sich schon immer gern aufgehalten. Und hier spricht Jesus mit ihnen jetzt nochmal über das baldige Kommen des Heiligen Geistes und den Auftrag, den sie ab jetzt haben. Zeugen zu sein für Jesus in der Welt. Und dann wird diese Wolke genannt. Wir sehen zurzeit Bilder von riesigen Wolken. Rauch- und Staubwolken durch zerstörerische Explosionen im arabischen oder osteuropäischen Raum. Und die könnt ihr euch gern mal kurz so vor Augen stellen, was man ja manchmal so in den Nachrichten sieht. Wir hören von einflussreichen Präsidenten verschiedener Großmächte, die sich feindlich gesinnt sind. Wir spüren die Auswirkungen all dessen und können uns dem nicht wirklich entziehen. Und wir denken heute Morgen über einen kleinen jüdischen Lehrer nach, der von einer Wolke umgeben und hochgehoben wird. Lohnt sich das wirklich für eine Predigt? Mein Gebet ist, dass wir weitersehen, als wir Tag ein, Tag aus hören und sehen. Dass wir entdecken, was für unglaubliche Auswirkungen die Himmelfahrt von Jesus, ja, durch eine Wolke hat. Gerade im Angesicht von irdischen Mächten und Gewalten. Gehen wir dafür gedanklich zurück auf den Ölberg. Solange er sie segnete, wurde er aufgehoben in den Himmel. Das Letzte, was Jesus hier für die Jünger tut, er segnet sie. Ihre Reaktion? Anbetung, Rückkehr mit großer Freude nach Jerusalem, Lobpreis im Tempel. Kein Wort von Traurigkeit oder Abschiedstränen. Seltsam. Die Trennung von Jesus, ihrem geliebten Meister und Freund, war vermutlich in gewisser Weise schmerzhaft und vielleicht auch tränenreich. Und dennoch überlagerte Freude dieses Ereignis. Wann kann man einen geliebten Menschen auf eine lange Reise unter Tränen und dennoch freudig loslassen? Wenn man die absolute Überzeugung hat, ich sehe dich wieder. Und dies ist ein Punkt, der mir jedes Mal schwerfällt, wenn ich mich auf eine längere Reise begebe. Werde ich meine lieben Familienmitglieder wiedersehen? Ich habe nie die 100%ige Sicherheit. Die Bibel versichert uns hingegen, dass Jesus wiederkommen wird. In Lukas 21, 27 steht, dann werden sie den Sohn des Menschen, das ist Jesus, kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und falls wir sterben, bevor Jesus wiederkommt, gilt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist kein Abschied für immer. Es ist keine endgültige Trennung. Wir leben mit dieser Versicherung. Es gibt ein freudiges Wiedersehen für die, die aus seiner Gnade leben. Dies allein aber reicht nicht aus, um so große Freude zu empfinden wie hier die Jünger. Wenn wir einen Freund, hoffentlich nie, ins Gefängnis verabschieden müssen für 10 Jahre, hilft es uns zu wissen, dass wir ihn ziemlich sicher wiedersehen werden. Die Freude darüber ist vermutlich eher verhalten. Wir brauchen eine zweite Versicherung. Die Trennung ist gut für uns. Wir müssen die Überzeugung in uns haben, dass die Trennung für beide Seiten das Beste ist. Ein Kind geht voller Vorfreude auf das Sommercamp vom ECSV Ulm und die Eltern können so lange das Haus renovieren. Der Trennungsschmerz mag da sein, aber es ist doch eine Win-Win-Situation. Die Himmelfahrt soll für Jesus und für uns eine Win-Win-Situation sein? Der größtmögliche Segen für Jesus und für uns? Sein Gehen ist tatsächlich Segen. Beide Seiten profitieren in unvorstellbarem Ausmaß davon. Schauen wir uns an, wie dies hier geschieht. Der Gewinn für Jesus. Kurz vor seiner Kreuzigung sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, freut ihr euch, dass ich zum Vater gehe. Jesus liebte es, beim Vater zu sein. Er suchte auch während seines irdischen Lebens immer wieder diese Nähe zu seinem Vater. Allerdings blieb hier immer die räumliche Trennung bestehen. Die Himmelfahrt war voller Freude für Jesus, denn es war eine Rückkehr zu seinem geliebten Vater. Sein Sehnen, wieder mit dem Vater vereinigt zu sein, wurde jetzt endlich gestillt. Stellt euch euer schlimmstes Heimweh vor. Vielleicht hattet ihr das mal als Kind. Eure stärkste Sehnsucht nach einer Person. Bei Jesus wird es vermutlich noch viel, viel schlimmer gewesen sein, als er den Himmel verließ, um in unser Erdloch einzutreten. Die Jünger freuten sich mit, dass Vater und Sohn endlich wieder zusammen sein können. Können wir uns innerlich zutiefst mitfreuen über dieses Wiedersehen? Wir müssen uns das mal vorstellen. Jesus im Himmel vor seiner Menschwerdung. Absolute Herrlichkeit. Heiligkeit. Anbetung durch die Engel. Göttlichkeit von Unendlichkeit her. Engste Gemeinschaft mit seinem Vater. Und dies ließ er alles unseretwegen zurück. All dies, was ihn als Gott ausmachte, ließ er äußerlich zurück, aufgrund seiner unfassbaren Liebe zu uns, um uns zurückholen zu können. Die Trennung von Vater und Sohn war furchtbar. Als er in unsere Atmosphäre eintrat und rund 2600 Kilometer von uns hier entfernt als Kind zur Welt kam, umgab er sich mit der Dunkelheit der Menschheit, mit Dreck, mit Sünde, mit gottlosen Mächten. Er lebte absoluten Gehorsam, inklusive Kreuzestod. Er wurde verflucht und verlassen vom Vater, unseretwegen. Danach weckte Gott ihn von den Toten auf, ein unfassbarer Machtbeweis über alle Mächte des Todes. Gott gab ihm dann nochmals 40 Tage auf der Erde, um seine Göttlichkeit den Jüngern zu zeigen. Und jetzt endlich, endlich die Rückkehr nach Hause. Was für ein Wiedersehen muss dies gewesen sein. Und jetzt bekommt Jesus Christus die allerhöchsten Ehren von seinem Vater übergeben. Und es wird ein Krönungstag im Himmel wie niemals zuvor. Hören wir auf Philipper 2, ab Vers 8. Er erniedrigte sich selbst. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Niemals gab es und niemals wird es nochmal solch einen Krönungstag geben, auch nicht in Großbritannien, wie dieser, der da im Himmel stattgefunden hat. Wenn sich schon Myriaden von Engeln freuen über die Umkehr und Buße eines Sünders, wie müssen sie ausgeflippt sein vor Freude und Anbetung, als der Sohn nach Hause kam, der durch sein Blut alle diese Sünder zurückgekauft hat. Dieser Tag war absolut einzigartig im Himmel. Alle Ehre für Jesus Christus. Wenn ihr euch vorstellt, wie die Jünger um Jesus herumstanden, dort auf dem Ölberg und ihm zuhörten, wie Jesus sagte, wenn ihr nur schon sehen könntet, was ich bald sehe, wenn ihr hören könntet, was ich bald höre, wenn ihr die Umarmung des Vaters spüren könntet, die ich in Kürze erfahren werde, wenn ihr nur meine Freude erleben könntet. Deswegen habe ich euch dies alles gesagt. Damit meine Freude in euch sei, damit ihr sie mit mir teilt und auch eure Freude deswegen übersprudelt. Niemand wird diese Freude von euch nehmen können. Und so segne euch der Herr und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Mit diesen Worten verschwand er mit der Wolke Richtung Himmel. Mit diesem Blick in den Himmel hinein konnten sich die Jünger nur gewaltig mit Jesus mitfreuen. Heimkehr und Krönungstag. Was ist aber nun der Gewinn und die Freude seiner Rückkehr zum Vater unsererseits? Woher kommt die Win-Win-Situation? Es ist sogar ein dreifacher Gewinn, wenn wir dies in Anspruch nehmen. Als er in den Himmel zurückkehrte und sich zur Rechten Gottes setzte, bestätigte er ein für alle Mal die Bezahlung für unsere Sünde am Kreuz. Sein Opfer am Kreuz ist ausreichend, komplett, um alle Sünden zu sühnen. Vor seiner Kreuzigung mussten ständig, täglich Tiere geopfert werden. Keines dieser Tiere hat je wirklich gerecht gemacht. Jesu Blut hat eine ewige Erlösung von Sünde erkauft, die rückwirkend, gegenwärtig und zukünftig wirkt. Er hat es geschafft, diese Sünde in den Griff zu bekommen, sie aus Gottes Sicht unschädlich zu machen. Keiner muss und vor allem keiner kann irgendetwas hinzufügen. Und dies wird dadurch so deutlich, dass sich Jesus setzte. Jeder hohe Priester musste stehen. Keiner dürfte sich jemals setzen im Allerheiligsten, weil der Dienst nie endgültig zu Ende war. Jesus verließ die Erde nicht, weil er es hier nicht mehr aushielt. Er musste zurück in den Himmel, um durch sein Sich-Setzen zu zeigen, Mission accomplished. Was am Kreuz geschah, ist genug. Die endgültige Zahlung für Sünde ist abgeschlossen. Was für eine Erleichterung für diejenigen, die dies in Anspruch nehmen. Und dennoch geht sein Dienst für uns weiter. Ohne Jesus könnten wir nie vor Gott bestehen. Er bleibt der Mittler zwischen uns und Gott in Ewigkeit, so dass wir einen ständigen Zugang zum Vater haben. Das kann unseren Stolz treffen oder unser Herz. Und hoffentlich macht es uns demütig und dankbar. Wir bleiben in Abhängigkeit von Jesus. Jesus zeigt auch hier wieder seine Liebe, dass er bereit ist, in alle Ewigkeit der Durchgang zum Vater zu sein. In Hebräer 7, Vers 25 heißt es, daher kann er auch diejenigen für immer erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Und zwar als ein Hohepriester, der Mitleid mit uns hat, weil er Ähnliches erlebt hat. Wir haben jetzt im Moment und jederzeit einen Fürsprecher vor dem allmächtigen Gott im Himmel, so dass wir eben diesen Zugang zum liebenden Vater haben. Und mich ergreift es so, wie die Dreieinigkeit sich hier abgesprochen hat, um alles zu tun, um uns in diese heilige Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist zurückzubringen. Der Geist wirkt hier auf der Erde für uns und Jesus wirkt weiter für uns vor dem Vater. Und zu guter Letzt, es ist eine Himmelfahrt voller Freude für uns, weil es bedeutet, dass Jesus über alle gottlosen, zerstörerischen Feinde unangefochten herrscht. Petrus schreibt völlig sachlich, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Wir erinnern uns an Paulus' Worte, unsere Kämpfe sind letztlich nicht gegen sichtbare Mächte, sondern wir haben es mit Mächten der Finsternis zu tun, geistliche Mächte der Zerstörung. Genau über diese Mächte hat Jesus gesiegt und über diese herrscht er nun durch seine Himmelfahrt. Für uns. In Epheser 1, 20 bis 23 heißt es ganz deutlich, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Regionen. Hoch über jede Gewalt, Macht und Herrschaft, über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alle Dinge seinen Füßen unterworfen und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jesus regiert über alle feindlichen Mächte, die Gemeinde zerstören wollen. Jesus Christus ist der König des Universums und Satan kann nichts dagegen machen. Aber Satan kann versuchen, dir dieses Sicht zu verstellen. Er versucht dir, tausend andere Dinge vor die Augen zu stellen. Vergängliche Sachen, die dir größer erscheinen als Jesu Herrschaft über alle Dinge. Er will dich verunsichern über Gottes Liebe, über Gottes Güte, über Gottes Größe im Angesicht von persönlichen Krisen und Katastrophen. Und richte deinen Blick auch nicht auf die kriegerischen Staub- und Rauchwolken der Politik. Bleib nicht an der geheimnisvollen Wolke hängen, die wir bei der Himmelfahrt so gern in Augenschein nehmen. Schau weiter. Lass dir den Blick von Gott öffnen, hinein in den Himmel, auf das, um was es wirklich bei der Himmelfahrt Jesu geht. Seine Rückkehr zum Vater, sein endgültiger Krönungstag im Himmel. Die Bestätigung dafür, dass sein Opfer für unsere Sünde genügt. Der Beginn seiner Fürsprache für uns vor dem Vater. Seine Herrschaft über alle Mächte, die der Gemeinde und dir schaden wollen. Nimm dies alles in Anspruch für dich. Lasst uns in Anbetracht all dessen als gesegnete Leute freudig zurück in den Alltag gehen und Gott anbeten. Preise den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, lobe den Herrn. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er durch seine Himmelfahrt für mich getan hat und immer noch tut. Wir beten. Dreieiniger Gott, wie unfassbar sind deine Pläne und deine Ratschlüsse für uns Menschen. Wie unfassbar groß ist deine Liebe für uns, die uns mit aller Macht zurückgewinnen will in deine heilige Gemeinschaft. Jesus, wir danken dir heute besonders für deine Himmelfahrt und für das, welche immense Bedeutung sie für uns hat. Wir beten dich an. Du hast durch dein Leben, Sterben und Auferstehen und durch deine Himmelfahrt deutlich gemacht, du bist der alleinige Gott, dem alle Macht und alle Anbetung gehören. Wir bitten dich, lass uns diese Dimension der unsichtbaren Welt immer wieder bedeutender und gewichtiger sein als das, was uns tagtäglich vor Augen kommt und beschäftigt. Danke, dass wir durch dich ständig Zugang zum Vater haben, als Geliebte und gesegnete Kinder. Amen. Gut, dann stehen wir gemeinsam auf und beten noch das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.